You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Willkommen zur 169. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Ja, gestern habe ich dann doch keine Folge aufgenommen. Ich hatte gesagt, dass ich am Wochenende nur eine aufnehmen werde, höchstwahrscheinlich. Hab zu Samstagmorgen tendiert, auch weil ich super gespannt war auf Bucks Heat Game 3 und das erste Spiel bei Rockets gegen Lakers. Aber dann habe ich mir doch einen eher entspannten Abend gemacht, war auch ziemlich müde und bin dann tatsächlich auch in der Halbzeit von Houston gegen LA eingepennt und habe das Spiel dann erst hier heute am Samstagnachmittag zu Ende geschaut. Von daher gab es keine Folge, Wochenendpause am Samstag. Aber heute Nacht Raptors gegen Celtics Spiel 4. Sehr spannendes Spiel auch, denn eine 3-1-Führung wäre wahrscheinlich schon eine Vorentscheidung in der Serie gewesen für die Celtics. Aber die Raptors haben sich nochmal zusammengerissen und die Serie ausgeglichen und haben jetzt wieder eigentlich alle Chancen. Um das Spiel zu besprechen, habe ich mir heute keinen geringeren als David Krutsch reingeholt. Hey David.
Hallo Jonathan.
Wie geht's dir jetzt, nachdem die Raptors die Serie gegen deine Celtics ausgleichen konnten?
Ach, also eigentlich ganz okay. Der Frust kam nach Game 3. Ich habe dieses Spiel, wie alle anderen der Serie, eigentlich auch mit meinem Bruder geschaut und wir waren uns eigentlich schon nach 5 Minuten mehr oder weniger ziemlich sicher, dass das heute nichts wird.
Irgendwie, echt?
Ja, also ich meine, gut, gibt natürlich immer noch genug Zeit und am Ende haben wir natürlich wieder mitgefiebert. Das passiert dann wieder trotzdem, weil die Celtics sind ja eigentlich immer in Spielen drin, aber es fühlte sich irgendwie einfach nicht richtig an und im Laufe des Spieles wurden auch einige Fehler begangen, aber da können wir dann ja jetzt gleich noch drauf eingehen.
Ja, auf jeden Fall. Es läuft gerade noch Nuggets gegen Clippers nebenher. Du wolltest gleich nach Raptors gegen Celtics aufnehmen, weil wir hatten es vor 2 Tagen eigentlich schon mal vor, aber da hattest du es offen gelassen, wann wir das machen, ob wir das machen und bist dann auch während Clippers Nuggets Spiel 1 eingepennt, was man dir auch nicht verübeln kann, denn das Spiel war ja nicht so spannend. Mal schauen, was heute noch passiert. Wir haben es beide nebenher gerade laufen und werden da so ein Auge drauf haben, aber können jetzt natürlich nicht das eine Spiel analysieren und das andere gleichzeitig auch noch anschauen. Morgen gibt es auf jeden Fall auch wieder eine Folge, also zu den Spielen von Sonntag auf Montag. Das heißt, da kann ich dann nochmal genauer auf die beiden anderen Serien eingehen. Die Heat haben ja im Prinzip mit ihrem Sieg in Spiel 3 die Serie jetzt schon vorentschieden. Es ist noch nie ein Team von einem 0-3 Rückstand zurückgekommen. Und ich bezweifle mal ganz stark, dass die Bucks hier das erste Team sind, die das schaffen. So wie Coach Bud hier jetzt zuletzt gecoacht hat, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er jetzt auf einmal alles richtig macht. Und dann müsste bei den Heat jetzt wirklich auf einmal alles schief gehen, dass die Bucks hier jetzt noch irgendwie 2-3, geschweige denn 4 Spiele gewinnen. Oder David, das meinst du ganz kurz zu der Serie, die ist durch, oder?
Ich denke schon. Also ja, würde mich überraschen, wenn Milwaukee das noch hinkriegt. Dafür müssten sie ihre Spielweise umstellen, denke ich, auf eine Art und Weise, die sie noch nie gezeigt haben,
ja.
Um das jetzt 4-mal in Folge reißen zu können.
Ja, genau. Das funktioniert so spät in der Serie dann normalerweise auch nicht mehr. Was hattest du denn vor der Serie getippt? Bist du jetzt sehr überrascht davon, wie die Bucks hier untergegangen sind?
Ich hatte Bucks in 6, also ich hätte schon mit einem Bucks-Sieg gerechnet, aber ich bin jetzt nicht total schockiert. Also Spoelstra ist halt ein sehr guter Coach, Budenholzer lässt gerade in den Playoffs einiges zu wünschen übrig und das Mismatch ist halt schon da, also deshalb hatte ich ja auch in der ersten Runde bei den Celtics und den Sixers zum Beispiel auch Celtics in 6, weil ich dachte, vom Mismatch her müsste da trotzdem was zu holen sein für die Sixers. War natürlich nicht der Fall, aber hier klappt das ganz für Miami. Außerdem habe ich mal geschaut, wirklich alle ihre Rotationen Spieler treffen mehr als 37% ihrer Dreier, außer Kendrick Nunn und Bam nimmt natürlich keiner. Das ist halt auch einfach schwer zu schlagen.
Ja, klar, so ein bisschen Shooting Luck gehört auch dazu bei den Heat, aber klar, ansonsten einfach super gecoacht. Geben alles, verteidigen auch konstanter in der Serie bisher, wie ich finde. Und ja, bei den Bucks laufen ein paar Sachen schief, aber da ist dann das Coaching halt eher ein Negativfaktor mit den Starspielern oder die einzigen Creator im Roster, mit zu wenigen Minuten, mit Middleton, Giannis, mit Abstrichen, Bledsoe. so. Ja, da gibt's dann wieder Minuten, wo keiner von den dreien auf dem Feld ist und solche Sachen kann ich einfach nicht verstehen. Oder Stars werden runtergenommen, weil sie einen Foul zu viel haben, nach Ansicht von Coach Bud. Und in anderen Serien, in Do-or-Die-Games, spielen die Stars dann halt über 40 Minuten, 45 Minuten teilweise. Und Giannis kommt nicht mal auf 37 oder so. Das ist alles ein bisschen unverständlich. Natürlich gibt's noch ein paar andere Faktoren. Ich werde mir Spiel 4 morgen natürlich trotzdem reinziehen. Ich rechne jetzt aber nicht mehr mit der großen Offenbarung dabei. Ganz anders bei Lakers gegen Rockets. Da haben die Rockets ja das erste Spiel klauen können. Und das, obwohl sie erst zwei Tage zuvor Game 7 gespielt hatten. Ja, das fand ich schon überraschend. Aber offensichtlich brauchen die Lakers um LeBron hier mal wieder ein Spiel 1, um ein bisschen aufzuwachen und sich auf die Serie einstellen zu können. Ausgeruht hätten sie eigentlich gewesen sein müssen. Ja, dazu dann auf jeden Fall im morgigen Podcast mehr nach Spiel 2. Ja, kommen wir zu Celtics gegen Raptors, Spiel 4. Das Spiel ist jetzt gerade zu Ende gegangen, hätte am Ende nochmal ein bisschen spannender werden können, damit es eine richtige Crunch-Time gibt, aber da würde ich sagen, hat dann spätestens der Push-Off, das Offensivfoul von Jason Tatum, circa eine Minute Verschluss war das ungefähr, oder weniger sogar.
30 Sekunden, glaube ich.
Ja, sowas. Da waren sie 6 hinten, wenn sie da gescored hätten, dann hätte das vielleicht noch was werden können. Aber das hat sich dann erledigt, am Ende 100-93 und die Raptors waren ja eigentlich auch über weite Strecken des Spiels vorne. Also kurz vor der Halbzeit oder um die Halbzeitpause herum waren die Celtics mal ganz kurz in Führung, aber ansonsten waren die Raptors eigentlich immer so 5-10 Punkte vorne. Was würdest du sagen, war so der große Faktor oder die großen Faktoren in dem Spiel, warum die Raptors gewonnen und die Celtics verloren haben?
Das erste, was mir aufgefallen war, ist, dass sie Fred Van Fleet ein bisschen anders benutzt haben. Er hat nämlich in den Spielen bisher, mit Ausnahme des dritten Viertels von Game 3, eigentlich gar keine guten Dreier gekriegt. In dem dritten Viertel von Game 3 sind die Celtics ein paar Mal unter den Screens durchgelaufen, wodurch er offen kam, was total bescheuert war, aber gut. Mhm. Und in diesem Spiel, was anders gelaufen ist, ist, dass sie mit Van Fleet öfter gedrived sind. Der hat den Ball aufgegeben, hat sich dann wieder an der Dreierlinie platziert und damit konnten sie ihm ein paar Spot-Up-Würfe geben. Mhm. Und das hat ihm dann halt auch erlaubt, 5 von 11 Dreiern zu treffen. Ich fand nämlich vorher die Diskussion, dass er halt mehr Dreier treffen sollte, ein bisschen fragwürdig. Also nicht in dem Sinne, dass er das natürlich nicht auch hätte tun können, denn er ist ein guter Schütze. Aber wenn die Celtics halt über die Screens rennen, dann hat man halt immer einen Contest von hinten. Das sind alles sehr physische Verteidiger und meistens steht dann auch ein langärmiger Center vor dem Guard. Aber das haben die Raptors in diesem Spiel ganz geschickt gelöst. Was dann noch die Komplexität der Defense der Celtics ein bisschen geändert hat, fand ich, war, dass Lowry im letzten Spiel ziemlich oft in die Paint kam und das war meistens mit Kemba auf ihm. Was die Celtics dann gemacht haben, ist, dass dieses Spiel Marcus Smart viel mehr Verantwortung auf Lowry hatte, was die Paint nach ein paar wackeligen Minuten am Anfang, wo er ein paar Freiwürfe gekriegt hat, eigentlich für ihn auch dicht gemacht hat. Aber das hatte halt zur Folge, dass Jaylen Brown das ganze Spiel gegenüber von Pascal Siakam stehen musste und ich fand bisher, mit Ausnahme des letzten Spieles, hatte Jaylen sich eigentlich ziemlich schlecht gegen ihn getan. Mir gefiel es sehr gut, dass die Celtics auch öfter Smart oder Tatum mal gegen ihn stellen konnten, denn die beiden mag ich in der Situation einfach mehr. Und in diesem Spiel führte das halt dazu, dass Siakam ganz viele Isolations, Post-Ups gegen Brown hatte und die auch regelmäßig verwandelt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele er getroffen hat, aber ich glaube, er hat nur 2 gegen ihn daneben gemacht. Natürlich abgesehen von den vielen Dreiern, die er nicht getroffen hatte. Aber gut, das ist Siakams erstes gutes Spiel der Serie gewesen, würde ich sagen, zumindest offensiv. Und das macht es einfach viel schwieriger, wenn die Raptors dann schon mehrere Scorer haben und nicht nur einen in Lowry.
Ja, also Siakam hat 8 seiner 10 Zweier getroffen. Das war natürlich extrem stark und viele davon waren eben gegen Brown. Aber unterm Strich war es trotzdem noch kein effizientes Scoring-Game von Siakam, weil er einfach 11 Dreier verballert hat. 2 von 13, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der hat so viele Dreier hochgejagt und das ist einfach nicht gut genug als Schütze, muss man einfach so sagen. Also für die Dreier, die er heute genommen hat, da hätte er sich ein paar sparen können. Also insgesamt 23 Punkte aus 24 Shooting Possessions, also unter 1 Point pro Possession. Dafür kein Turnover und wie gesagt, im Zweierbereich war auch extrem stark, aber die Dreier, die waren teilweise echt unnötig. Die kann man dann vielleicht nehmen, wenn man mal so 3, 4, 5 schon getroffen hat oder so, aber er war ja ganz lang auch 1 von 8. Ich glaube, der hat den allerersten getroffen und dann die nächsten 9 oder so nicht. Also
ja, kann gut sein.
Ja, das war sehr viel Licht im Zweipunktebereich und sehr viel Schatten hinter der Dreierlinie. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, aber ansonsten ja, Siakam, Topscorer der Raptors, heute knapp vor Lowry. Der hat 22 Punkte gemacht, 11 Rebounds, 7 Assists, hat auch direkt wieder im ersten Viertel Gas gegeben. Das hat schon stark ans letzte Viertel auch erinnert, wo er auch von Anfang an attackiert hat. Lowry hatte im ersten Viertel schon 11 Punkte, 5 Rebounds, hat wie gewohnt da gefightet und gehustelt eigentlich das ganze Game über. Aber ja, hatte so seine Probleme auf jeden Fall im Finishing heute, auch weil er anders verteidigt wurde oder da einfach die Zone mehr zugemacht wurde, wie du ja gerade schon gesagt hast. Wurde auch ein paar Mal geblockt von Tice. Hat nur ein seiner 6 Zweier getroffen heute. 4 von 10 Dreier, das war natürlich gut und wichtig, auch alle seine 8 Freiwürfe. Deswegen insgesamt noch ein effizientes Spiel. Aber ja, innerhalb der Zone ging da heute nicht ganz so viel. Ja, ansonsten großer Faktor auf Seiten der Celtics, Jaylen Brown, nicht nur defensiv an seine Grenzen geraten, sondern auch offensiv. Ganz, ganz mies heute, oder?
Ja, absolute Katastrophe. Es ist aber auch ein schweres Matchup für ihn, denn er ist halt von den Flügelspielern, zumindest den guten der Celtics, einfach der schlechteste Ballhändler. Er ist kein sehr begabter Passer. Manchmal hat er Spiele, da macht er halt so ein paar Basic Reads, aber das reicht gegen die Raptors einfach nicht, denn sie switchen ihre Defense dauernd, mal ist es Zone, mal haben sie 2 Center hinten. Und wenn man da nicht schnell denken kann, dann klappt das einfach nicht. Man sieht es ja sogar bei Tatum und Smart, die beide viel besser als Playmaker sind und jeweils 5 Turnover hatten. Aber für Brown ist dann halt das Problem, dass er keine leichten Abschlüsse kriegt und sich dann im Grunde auf den Dreier verlassen muss. Er ist natürlich eigentlich ein besserer Schütze als Siakam, aber er hatte, glaube ich, schon im ersten Viertel 3 ziemlich offene Dreier daneben gemacht und er ging mir dann auch irgendwann auf die Nerven. Da wollte ich auch nicht mehr, dass er wirft, auch wenn er natürlich seine letzten beiden Versuche oder zumindest 2 seiner letzten 3 treffen konnte.
Ja, ich glaube, er war 0 von 9 und hat dann den 10. Dreier getroffen.
Genau, ja, ich meine auch, er hat
im vierten Viertel jetzt gemacht. Ja. Ja, genau, im vierten Viertel jetzt. Noch am Ende 14 Punkte bei 18 Wurfversuchen, 4 von 18 aus dem Feld. Ah, wow. Ja, das war mies. Ja, ansonsten allgemein die Celtics ohne Wurfglück von hinter der Dreierlinie. 7 von 35, das ist zum einen nicht so ein hohes Volumen, aber das Problem hatten sie auch schon in den letzten Spielen gegen die Raptors. Die Raptors haben auch einfach extrem gut verteidigt. Heute muss man auch nochmal erwähnen, du hast gerade schon gesagt, ja, dass sie ständig ihr defensives Scheme switchen. Also das ist dann halt auch einfach unglaublich schwer als Offense, wenn man jetzt nie weiß, spiele ich jetzt gegen Man-to-Man und eine Switch-Defense oder gegen eine Zone oder gegen eine Box-and-One. Also Nick Nurse packt hier wirklich alles aus und es funktioniert halt auch immer besser jetzt im Verlauf der Serie. Klar, das defensive Ende war jetzt nicht das große Problem der Raptors. Das war schon eher die Offense in den ersten beiden Spielen, als sie beide verloren hatten. Aber die Defense, die macht den Celtics schon zunehmend zu schaffen, oder?
Ja, ich finde, das spürt man schon. Ich war aber auch einfach nicht wirklich sehr zufrieden mit der Wurfverteilung in diesem Spiel, muss ich sagen. Tatum hätte eigentlich, ja, aber es ist halt auch schwer, weil ich finde, er sollte mehr Dreier nehmen. Er muss mindestens bei 7 pro Spiel landen inzwischen, denn das ist seine beste Fähigkeit einfach als NBA-Spieler und er hat jetzt gerade mal 6 gekriegt, aber sie machen es einem natürlich auch sehr schwer, offene Dreier zu kriegen. Kemba hatte nur 9 Würfe, das darf eigentlich nicht passieren, dass Jaylen Brown doppelt so viele Wurfversuche hat, denn ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Kemba Walker ein besserer Scorer ist zu diesem Zeitpunkt oder überhaupt mit dem Ball in der Hand gefährlicher und ja, dass die Celtics einfach besser hinkriegen. Aber ich fand halt auch wirklich nicht, dass sie viele offene Dreier hatten. Da waren ein paar von Shemi Ogilvy, aber gut, wenn man die Raptors ist, dann nimmt man die gerne in Kauf und wie gesagt, die von Brown, aber der war so kalt heute, dass ich halt auch irgendwann die Hoffnung verloren hatte. Sein erster ging ja wie gesagt auch rein, als OG über diesen Wet Spot ausgerutscht war.
Ja, ja, Walker trotzdem noch mit mehr Punkten als Brown, obwohl er nur halb so viele Field Goal Attempts hat. Klar, er stand auch 3-mal mehr an der Linie, aber Walker mit einem guten Spiel, aber halt einfach viel zu wenig Abschlüssen. 15 Punkte, 8 Assists. Ja, die Raptors haben heute mal ihre Dreier getroffen, nachdem das in den ersten drei Spielen ja nicht so gut funktioniert hat. 44 Dreier genommen, das ist Houston Rockets Niveau und davon 17 getroffen, das ergibt 39%. Lowry hat mir ja schon erwähnt, der seine Dreier getroffen hat, auch Van Vliet 5 von 11 mit seinen Relocation Threes, die du schon von erwähnt hast, also so Stephen Curry mäßig, der halt, wenn er zum Beispiel in die Zone zieht oder in die Zone cuttet, da dann halt nicht irgendwo stehen bleibt, wenn es nicht direkt zum Korb für Erfolg führt, sondern dann halt wieder hochcurlt auf den Flügel, was halt relativ schwer dann zu verteidigen ist, vor allem wenn dann da noch irgendwie ein Screen gestellt wird oder so. Und das hat Van Vliet halt heute ein paar Mal gemacht und gerade im vierten Viertel dann zweimal solche Dreier hintereinander getroffen. Nee, im dritten war das noch, sorry, was die Führung der Raptors zu dem Zeitpunkt dann wieder ein bisschen gesichert hat. Ibaka auch weiterhin ganz wichtiger Bestandteil der Raptors Offense, ist so, weiß ich nicht, vielleicht der zweitkonstanteste Offensivspieler bei den Raptors jetzt über die vier Spiele gesehen. Ich finde, wenn er kommt rein und setzt direkt mal Akzente, trifft zwei Pick-and-Pop-Dreier oder so. Heute auch wieder 4 von 4, 7 von 9 aus dem Feld, 18 Punkte, 7 Rebounds, sehr, sehr effizient. Ich denke, Ibaka macht dir auch Kopfschmerzen als Celtics-Fan, oder?
Ja, es geht. Also die Offensiv-Rebounds, die nerven mich auf jeden Fall.
Ja, stimmt, da hat auch noch welche gehabt.
Ja, mit den Dreiern kann ich eigentlich leben. Also er macht sie natürlich in dieser Serie bisher ziemlich gut, aber für mich ist es halt so, und ich denke, das wird für Raptors-Fans ähnlich sein, wenn Daniel Theis zum Beispiel einen Dreier nimmt. Wenn die Possession damit endet, dann ist das halt okay, wenn er sie trifft. Ja, ist blöd, der ist auch kein schlechter Schütze, aber kann ich halt mit leben. Ich würde mich lieber darauf konzentrieren, dass die guten Spieler gut verteidigt werden. Leider war das in diesem Fall dann auch irgendwann nicht mehr wirklich so der Fall. Aber die Gasol und Ibaka-Dreier, damit habe ich wenig Probleme. Genauso wie die Anunobi-Dreier, weil es sind halt Spieler, auch wenn sie treffen, keiner von denen wird je mehr als 10 Würfe nehmen.
Ja, klar, das stimmt. Das ist natürlich nichts, worauf man seine Offense aufbauen möchte oder sich auf diese Spieler verlassen möchte, dass die dann halt diese Dreier treffen. Das ist klar. Und vor allem Gasol trifft sie ja jetzt auch zum Beispiel nicht. Aber klar, es ist halt ein Wurf, wenn er fällt, den die Raptors eigentlich jederzeit kriegen können, auch weil die Celtics den halt noch mit als erstes abgeben. Und in so einem Game jetzt kann er halt schon mit den Unterschied machen, vor allem wenn halt bei den Celtics die paar offenen Dreier, die sie haben, dann halt nicht fallen. Ja, ist dir sonst noch irgendein Spieler aufgefallen, gerade vielleicht noch bei den Celtics? Wir haben noch nicht über Smart gesprochen, Theis hast du gerade angeschnitten, Tatum hast du erwähnt, dass er mehr werfen muss eigentlich. Er hat 24 Punkte, 10 Rebounds, 3 Assists gemacht, aber auch 5 Turnovers, wie du schon erwähnt hattest. Über wen willst du noch sprechen von den Spielern her?
Ich hätte mir ein bisschen mehr Robert Williams gewünscht. Ich verstehe natürlich, dass er ein bisschen Wundertüte ist. Er hatte auch ein paar Rotationen verpasst und ich habe schon den Eindruck, dass er in der Serie langsam, aber sicher zunehmend ein bisschen schlechter wird und sich mehr so einpendelt, wie gut er tatsächlich ist. Aber er bringt halt ein Level an Athletik, was niemand bei den Raptors hat. Zumindest nicht auf den Big-Positionen.
Ja.
Und ich denke, es macht einfach mehr Sinn, ihm mehr zu spielen. Er hat in der ersten Hälfte halt gespielt, in der zweiten Hälfte entweder nur 2-3 Minuten oder er war gar nicht mehr drauf, ich bin mir jetzt leider nicht ganz sicher, aber er war einer der wenigen Spieler, die auch keinen negativen Plus-Minus hatten. Man spürt einfach, wenn er auf dem Feld ist. Also ja, wie gesagt, ich weiß, dass er viele Fehler macht, aber ich denke, das macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn sonst gar nichts läuft.
Ich glaube, er hat in der zweiten Halbzeit auch noch gespielt. Er hat 15 Minuten bekommen, das war nicht alles in der...
Nee, ja, dann wird er noch 2-3 Minuten gespielt haben, denke ich.
Ja, ich finde auch immer, er kommt rein und ist halt sofort total unter Strom und man spürt einfach, dass er da ist mit seiner Athletik und dominiert dann halt auch stückweise mit seiner Athletik, weil er halt nach vorne rennt und irgendwie wild um sich dankt und hinten ein, zwei Würfe blockt und so. Aber er ist halt dann auch relativ schnell immer platt. Also ja, ich glaube, man müsste ihn dann mehrere Stints bringen, damit er immer schön ausgeruht ist, weil nach ein paar Minuten ist er immer schon ziemlich am Keuchen. Deswegen, ich glaube, allzu lang am Stück möchte ihn dann Brad Stevens auch nicht spielen lassen. Kanter hat diesmal wieder keine Minuten bekommen, nach dem wenig erfolgreichen Intermezzo in Spiel 3. Wie hast du das gesehen?
Das fand ich ganz gut, auch wenn er gegen die Raptors Defense eigentlich ganz gut funktioniert, denn er ist gerade da sie so aggressiv spielen, ist sein offensives Rebounding ziemlich wertvoll, aber man hat im letzten Spiel halt gemerkt, ich glaube, da hatte Van Vliet 2 oder 3 Drives in Folge gegen ihn, das ist einfach zu leicht und ich denke, das ist auch eine Serie, die wird man über die Defensive gewinnen müssen, einfach weil beide Teams so unglaublich gut defensiv sind und dann kann man dem anderen Team einfach keine Punkte schenken.
Ja, das stimmt, also das war wirklich, ich hatte es im letzten Pod schon ein bisschen nacherzählt, wie das abgelaufen ist, wenn Kanter drauf war, einfach jedes Mal attackiert und jedes Mal scored.
Ja.
Die Raptors. Ja, ja, ich sehe gerade Gasol in der Serie bisher 0 von 8 Dreier, also wirklich noch keinen einzigen getroffen gehabt. Siakam war bei 2 von 11 in den ersten drei Spielen von hinter der Dreierlinie, also allein heute hat er mehr Dreier genommen als in den ersten drei Spielen zusammengenommen, aber trotzdem gleich wenige getroffen, zwei Stück. Das ist natürlich krass. Und Lowry war bei 3 von 20, krass, 15% bei Spielen. Ja, insgesamt war es eher ein defensiv geprägtes Spiel, also keins der beiden Teams mit besonders hohen Offensivrating. Am Ende die Raptors 106, die Celtics 100, True Shooting beide bei 53%. Die Celtics hatten ein paar mehr Freiwürfe, deswegen konnten sie das Spiel noch einigermaßen knapper gestalten, obwohl sie halt so viel weniger Dreier getroffen haben. Sie haben 25 Freiwürfe gezogen, die Raptors nur 17. Raptors haben die Bretter noch dominiert, haben 10 Second Chance Points mehr gemacht als die Celtics, 22-12. Ich glaube, die Raptors haben auch hauptsächlich nach Offensiv-Rebounds in der Zone gepunktet, weil ansonsten hatten die sehr viel weniger Points in the Paint als die Celtics heute. Also ich glaube, halb so viele oder so habe ich von gesehen. Ich habe es gerade nicht vor mir. Ja, 44 Points in the Paint für die Celtics. Haben sie auch gebraucht, da der Dreier überhaupt nicht gefallen ist und auch die anderen Jumper nicht gefallen sind. Und die Raptors nur 26. Also die Teams standen sich hier schon, so was die Art und Weise, wie die Punkte zustande gekommen sind oder wie die Punkte generiert haben, fast schon diametral gegenüber, was Dreier angeht, Points in the Paint angeht, Second Chance Points angeht. Fast Break Points gibt's einfach nicht wirklich viel in der Serie. Die Raptors 6, die Celtics 7, weil einfach beide Teams so unfassbar gute Transition Defenses haben, fällt der Aspekt fast weg. Die Raptors probieren es immer wieder zu pushen und da sind sie sehr einfach so anders. Also sie versuchen auch die Pace hoch zu pushen, also auch im Halbfeld. Obwohl, heute waren die Celtics mal schneller, sehe ich gerade. 12,4 Sekunden, bis sie einen Wurf hochgejagt haben im Schnitt und die Raptors 13 Sekunden, die waren die ersten Spiele immer deutlich schneller. Okay.
Ja. Aber du hast ja gerade die Transition angesprochen, da wollte ich dich auch mal fragen, weil mich hatte das ein bisschen genervt, die mit eigentlich die letzte Chance aus dem Spiel noch was zu machen, war halt als Tatum den Rebound gekriegt hatte und dann das Feld hochgejagt ist und dann halt dieses Offensivfoul gegen Lowry hatte. Und ich bin ja eigentlich jemand, der ist immer dafür, kein Timeout zu callen, aber ich habe das in dieser Situation einfach nicht verstanden, denn in Transition ist nichts zu holen. Die Celtics haben eh keine Punkte gemacht und ich hätte da gerne einen Timeout gesehen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber ich fand das ein bisschen verschenkt.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich denke halt auch gerade in so einer Situation haben die Celtics im Halbfeld ja noch eher Vorteile, auch wenn es in dem Spiel bisher nicht so gut gelaufen war. Aber sie haben da auf jeden Fall noch eher das passende Spielermaterial für solche Situationen als jetzt die Raptors. Und wie du schon gesagt hast, die Alternative ist halt in Transition zu gehen und es war halt auch keinen Vorteil, es war ja keine Überzahl oder sowas. Nee, also Tatum ist einfach gegen drei Raptors gezogen, musste ja dann auch in die Corner dribbeln. Also was hätte er da gemacht? Ein Pull-Up-Corner-3 oder so?
Ich war sehr enttäuscht. Der hat mich lange nicht mehr enttäuscht, im letzten Spiel ein bisschen. Und das war auch wieder ein bisschen schmerzhaft.
Ja. Also vielleicht hätte auch Brad Stevens dann einfach, als er gesehen hat, als Tatum so auf der Höhe der Dreilinie war, der kommt hier nicht zu einfachen Punkten, vielleicht da noch schnell einen Timeout callen oder so. Bin ich bei dir, auf jeden Fall. Was denkst du jetzt, wie es weitergeht, die nächsten 2 bis 3 Spiele? Also es geht ja mindestens jetzt über 6 oder sogar über 7 Spiele, Serie.
Ich hatte vor der Serie Celtics in 7 getippt. Würde ich jetzt nicht unbedingt von abweichen. Ich denke noch immer, dass die Celtics die besseren Scorer haben. Ich glaube, so effiziente Spiele wie Tatum oder Kemba halt schon gehabt haben, hat noch niemand bei den Raptors gehabt und das finde ich dann ein bisschen bezeichnend. Aber ja, kann halt alles passieren. Die Defenses sind beide richtig gut. Ich habe ja mit einer langen Serie gerechnet und wäre halt das nicht mit diesem OG Anunobi-Wurf gewesen, dann wäre das jetzt auch, denke ich, nicht so überraschend und schmerzvoll für mich oder andere Celtics wahrscheinlich.
Ja, also die Celtics, ich hatte es im letzten Pod gesagt, nachdem die Raptors gewonnen haben, dass die Celtics trotzdem bisher so gut wie alle Serien gewonnen haben, bei denen sie mal 2-0 geführt haben. Und die einzige Ausnahme war, glaube ich, vor 2 Jahren gegen die Cavs.
Aber gut, das heißt natürlich jetzt nicht.
Das heißt nicht so viel, klar, anderes Matchup, andere Teams und so, aber es ist immerhin noch ein ähnlicher Kader und derselbe Coach. Ja, also ich denke, die Celtics sind hier immer noch im Vorteil. Ich hatte auf Celtics 6 getippt, das heißt, sie sollten jetzt die nächsten 2 Spiele gewinnen. Nach dem ersten Spiel fand ich die Celtics deutlich stärker. Die letzten Spiele konnten die Raptors das ein bisschen ausgleichen. Nurse coacht sich hier wirklich den Arsch ab und macht seinem Coach of the Year Titel hier bisher alle Ehre. Und jetzt heute haben die Raptors auch endlich mal ihr Dreier getroffen. Und dann reicht es auch mal für einen soliden Sieg, nachdem die letzten Spiele ja alle unglaublich knapp waren. Also es bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Serie. Ich denke, die Celtics werden nicht jetzt jedes Spiel so schlecht treffen, wie es heute der Fall war, aber es gibt halt solche Extreme, also gerade halt auch bei Marcus Smart, das hatte ich ja damals auch schon gesagt, nachdem er in Spiel 2 diese schnellen 5 Dreier hintereinander reingehauen hat, dass er dann halt im nächsten Spiel wieder 1 von 5 schießen kann oder so. Ja. Und was hat er heute geworfen?
1 von 6 von der Dreierlinie und 2 von 8 gesamt.
Genau, das ist halt. Ja, deswegen, es kann auch in verschiedenste Richtungen gehen hier. Die Raptors haben theoretisch schon noch alle Chancen, jetzt diese Serie zu gewinnen, aber ich glaube auch weiterhin an die Celtics und sehe jetzt auch keinen Grund, von meinem ursprünglichen Tipp abzurücken, dass Celtics in 6 gewinnen. Ja, hast du noch was zu der Serie jetzt oder zu dem Game?
Ja, vielleicht, wo ich noch drüber nachgedacht hatte, sollten die Celtics ihre Starter mehr spielen. Ich fand halt heute, dass die Bankspieler eigentlich teilweise besser gespielt haben als die Starter, deshalb kam das nicht wirklich in Frage. Aber im letzten Spiel hätte ich zum Beispiel gerne gesehen, dass die Celtics sich mehr Mühe gemacht hätten, das Ding einfach dicht zu machen und ihre Starter mehr gespielt haben. Klar, in diesem Spiel hatte Kemba 5 Fouls, Marcus hatte 4 Fouls, Jalen hatte 4 Fouls und alle auch nicht so gut getroffen, beziehungsweise Kemba hat kaum Würfe genommen. Deshalb verstehe ich das ein bisschen, aber ich denke jetzt, wo die Serie tiefer geht, muss Stevens das ein bisschen mehr wie Nurse machen, der halt im Grunde nur mit einer 7-Mann-Rotation gespielt hat. Matt Thomas hatte 3 Minuten und war dann wieder weg. Und ja, das ist halt normal, wenn die Serien halt länger laufen, dann spielen die besseren Spieler mehr. Und ich hoffe, dass Stevens sich da anpassen kann, auch wenn es natürlich jetzt keine Situation wie bei den Bucks ist, denn Tatum, Smart und Walker haben auch alle 40 oder mehr Minuten gespielt und Brown war ja mit 30 auch nicht weit hinterher.
Ja, definitiv. Also Nick Nurse hat das Spiel halt wieder behandelt wie ein Do-or-Die-Game, was ja auch richtig ist, weil 3-1 wäre natürlich, wie gesagt, eine Vorentscheidung gewesen. Lowry 44 Minuten, Van Vliet 45 Minuten, Siakam fast 46 Minuten. Also, das ist schon heftig. Aber ich denke halt, das war es bei den Celtics heute noch nicht unbedingt nötig. Also, ja. Stevens hat zwar nicht lang gefackelt, auch als Theis am Anfang einen Fehler gemacht hat, hat ihn direkt runtergenommen nach 3 Minuten oder so. Und direkt Robert Williams reingeworfen, also hat er wirklich, wollte da nichts anbrennen lassen, er wollte das Spiel wahrscheinlich schon gewinnen, aber die Celtics sind halt der Favorit, waren vor dem Spiel vor allem der Favorit in dieser Serie und deswegen denkt er wahrscheinlich auch schon ein bisschen an die nächste Serie, zumindest, dass er jetzt die Spiele ja nicht komplett verheizen möchte. Es ist jetzt ja auch wirklich keine Milwaukee Bucks Situation, wie du gerade schon gesagt hast, aber ich sehe natürlich trotzdem, dass er jetzt in den nächsten Spielen jetzt wahrscheinlich dann schon eher ans Maximum ran muss, weil hinten liegen wollen die Celtics garantiert nicht in dieser Serie. Wer war für dich heute der Spieler des Spiels?
Ich glaube Kyle Lowry, der hatte wieder, wie im letzten Spiel, im ersten Viertel direkt mal 10 Punkte runtergerattert. Ich glaube, er hatte auch schon gleich 6 Freiwürfe, 6 seiner 8 kamen, meine ich, in dem Viertel. Und defensiv hat er halt wieder einiges bewirkt. Also der Pusher von Tatum, der war einfach dumm, will ich jetzt auch nicht entschuldigen oder so, aber Lowry hat dann auch noch so ein bisschen an dem Arm gezogen, um das dann halt noch zu verkaufen. Würde Smart aber natürlich genauso tun, deshalb kann ich ihm das auch übernehmen. und der Hustle Play, wo die Raptors dann letztendlich doch nicht den Ball gekriegt haben, aber wo er mit Tatum out of bounds gerutscht ist, so wie er die Charges nimmt. Ich glaube, er hat wieder 2 oder 3 gehabt und bringt den Raptors halt somit auch noch ein Element an Rim Protection, weshalb ich auch der Meinung bin, dass Lowry eigentlich ziemlich locker der zweitwichtigste Verteidiger des Teams ist. Ja, also mein Tipp geht an Lowry.
Hinter wem?
Ja, ich zweifle so ein bisschen zwischen Gasol und Anunoby, hängt vermutlich vom Matchup ab. Aber ich bin zum Beispiel nicht so sold, dass Siakam defensiv so wertvoll ist.
Ja, habe ich gesehen auf Twitter. Das musstest du jetzt hier noch runterbringen.
Du hast mich gefragt, wer der beste Spieler.
Ja, ja. Ja, das war natürlich jetzt dein Moment hier, Kyle Lowry zu nennen. Ich wäre aber mitgegangen mit Kyle Lowry, definitiv, auch wenn er jetzt so besonders toll getroffen hat heute. Wie gesagt, aus dem 2-Bereich 1 von 6. Aber ich sehe es auch so, er war heute der beste Raptor und die Raptors haben das Spiel gewonnen und deswegen ist er für mich heute auch Spieler des Spiels. Für die Hörer, die jetzt nicht zufällig auch die Twitter-Debatten zwischen dir und dem werten Kollegen Tobias Bühner mitbekommen haben, da ging es die Tage um verschiedenste Themen und unter anderem auch darum, mal wieder, ich hatte es wieder aufgebracht, ob Siakam oder Lowry der beste Spieler der Raptors ist oder der wichtigste oder die erste Scoring-Option oder wie man das letztendlich auch immer definieren möchte. Weil ich halt fand, in dieser Serie bisher, in jedem Spiel war halt Lowry eindeutig
mit der Abstand, würde
ich wichtigere sagen. Spieler als Siakam. Klar kann man eine schwächere Serie haben oder was weiß ich, aber er war halt teilweise auch so passiv oder selbst heute, wie gesagt, Topscorer der Raptors, aber die meisten dieser Dreier waren einfach Headscratcher. Also gerade wenn er es innerhalb der Dreierlinie so vergleichsweise leicht hat wie heute, ist es auch irgendwie verwirrend gewesen, was Siakam da gemacht hat und die ersten paar Spiele, da war der Unterschied noch sehr viel deutlicher. Okay, dann Hätten wir es hierzu, die Nuggets führen 55 zu 35. Krass. Bei 8,29 im zweiten Viertel. Also die scheinen bisher alles zu treffen. Absolutes Offensivfeuerwerk hier abzubrennen. Mal sehen, ob die Clippers das hier defensiv noch irgendwie in den Griff bekommen und diesen 20-Punkte-Rückstand irgendwie noch verkleinern können. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall noch reinziehen. Was war dein Tipp für die Serie?
Ich hatte Clippers in 5, glaube ich. Ja, ich meine ja, schon.
Ich glaube, ich kenne fast niemanden, der nicht Clippers in 5 getippt hat. Zumindest kann ich mich gerade nicht erinnern, dass irgendjemand was anderes getippt hat. Gentleman Sweep. Und das erste Spiel war ja auch echt übel und sehr deutlich für die Clippers. Lagen sie die meiste Zeit mit 25 Punkten oder so vorne. Hatte ich hier im Pod ja auch kurz angesprochen. Aber heute sieht es bisher genau andersrum aus. Das ist schon ziemlich überraschend. Schauen wir gleich mal rein, woran das liegt und wie es auch weitergeht. Vielen Dank dir, David.
Danke auch.
War jetzt das erste Mal mit Gast hier, seit die Playoffs angefangen haben. Wird nicht das letzte Mal sein mit einem Gast. Sind schon ein, zwei weitere Gäste geplant hier in nächster Zeit. Und sicherlich auch nicht das letzte Mal mit dir. Danke dir.